schönen guten Morgen. Die Lampions sind in Deutschland verboten, aber in Österreich erlaubt. Oh. Also wenn ihr das mal live sehen wollt, müsst ihr irgendwie vielleicht nach Österreich. Ja, ich habe wieder angefangen, Leute zu besuchen, zu Hause möglichst. Und es ist sehr interessant, wenn man unten vom Hauseingang steht und auf den Klingelknopf drückt. Wenn man so die Namen derer, die auf den Klingelknöpfen stehen, mal so durchliest, ne, wer da so wohnt. Also zum einen ist so als Trend zu beobachten, die Namen werden mehr handschriftlich so drüber geklebt mit einem Zettel, ne, und dann wird so mit Bleistift so halb vergilbt irgendwie der Name drüber geschmiert. Also manchmal ist es gar nicht mehr so leicht rauszukriegen, wer wo wohnt. Manchmal kann man es noch gut sehen, wenn unter Frau Teufel der Herr Christ wohnt. Kann man sich vorstellen, ob das gut geht zwischen den beiden. Und wenn man so auch, ja, noch ein bisschen weiter guckt, kann man schöne, interessante Sachen sehen. Da habe ich ein Bild gesehen, da war bei Familie Holler, hat jemand mit Bleistift drunter geschrien, die Waldfee. Ja. Gibt's viele witzige, lustige Sachen, und eigentlich ist es hier eine interessante Sache. Unseren oder unsere Vornamen, manche haben ja mehrere, wer hat mehr als einen Vornamen? Ja, doch noch so viele, oh ja, doch. Ja, habe ich gesehen, ihr seid mit dazu gezählt, genau, also deutlich mehr. Und auch der Nachname ist ja etwas, was wir uns nicht selber ausgesucht haben. Ich weiß noch, als Teenie habe ich immer gedacht, ich hätte gerne einen anderen Vornamen. Und ich sagen jetzt mal nicht, aber irgendwann habe ich es dann akzeptiert. So, und nicht nur akzeptiert, und ich glaube, das geht den meisten so. Es ist interessant, dass wir uns mit unserem Namen, der uns ja von jemand anderem gegeben wurde, nicht nur arrangiert haben, sondern den richtig verinnerlicht haben. Ihr müsst mal spaßeshalber jemand mit einem anderen Namen ansprechen. Da kriegt ihr Unmut zurück. Das geht gar nicht. Also da sind Leute sehr schnell pikiert, wenn wir den falschen Namen verwenden. Es ist also schon interessant, dass etwas, was uns gegeben wurde, sowohl der Vorname als auch, ne, der Nachname, man könnte ihn zwar ändern, aber dass wir uns nicht nur arrangieren damit, sondern so den für uns vereinnahmen, mit dem Namen leben. Und das drückt so ein bisschen etwas aus. Der Friedhelm hat es ja schon gesagt, es geht heute irgendwie um Namen, und es geht eigentlich ein bisschen mehr um den Namen Gottes. Und an so einer Sache sehen wir aber schon, dass das nicht egal ist, wie wir heißen, und dass unsere Namen da irgendwie auch was mit uns persönlich zu tun haben, obwohl es ja eigentlich später dazu kam von Eltern, von der Familie beim Nachnamen, der Name Gottes. Immer wenn ich etwas aus dem Vater unser Gebet hier morgens weitergebe, dann sage ich immer diesen Satz: Wir können ja leider das Vater unser nicht laut zusammenbeten. Aber ich möchte das gern zum Anlass nehmen, nochmal so ein paar Dinge gemeinsam mit euch zusammen zu betrachten, so als Ersatz sozusagen. Ich hoffe, ihr habt's nicht ganz vergessen. Ich hatte schon so vor 2 Wochen angefangen damit, über Vater unser oder unser Vater, ne, je nachdem, zu reden. Und heute soll es quasi weitergehen. Weiß jemand, wie es weitergeht nach unser Vater? Im Himmel, also unser Vater im Himmel, das war sozusagen der erste Teil. Genau, sehr gut. Es ist kein Gebet, Vater unser, nein. Aber genau, so geht's weiter. Ich beziehe mich da immer auf den Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, im Vers 9 steht der. Ja, also genau. Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern, gibt ihnen quasi auf die Frage, wie sollen wir denn jetzt beten, eine richtige, allumfassende Antwort. Und er sagt, darum sollt ihr also so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und ja, ne, also wir könnten es wahrscheinlich gar nicht zählen, wie oft wir das Gebet schon vor Corona gebetet haben, vielleicht jetzt auch so im Stillen vielleicht mal. Aber das kommt uns so flüssig über die Lippen, das läuft so durch. Und das ist ja so die Gefahr. Und deshalb möchte ich heute mal so die Pausentaste drücken bei geheiligt werde dein Name. Wenn ich diese Aufforderung höre, dann denke ich oder habe so beim Vorbereiten so an etwas anderes gedacht, nämlich an das Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern ihn eben heiligen. Nicht missbrauchen den Namen Gottes, sondern heiligen. Und ich merke, dass ich schon so konditioniert bin, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich in einem Hauskreis gewesen und da war auch ein Hauskreisteilnehmer, ein Mitstudent damals, und der hatte auch so die Angewohnheit, immer so, ach, oh Gott zu sagen. Und die Hauskreismutter hat ihn beim Verabschieden im Flur mal so richtig gerügt dafür. Das solle er doch nicht sagen, dieses gedankenlose Mein, oh Gott, oh Gott. Ich stand daneben und hab das mal so gehört. Und sonst wird es ja eher wenig thematisiert, aber irgendwie ist es irgendwie so rumgekommen, dass man das irgendwie als Christ nicht machen sollte, so einfach gedankenlos, einfach ne, so als nicht als persönliche Anrede, sondern das eben so als gedankenlose Dahinsagerei zu verwenden. Und ich merke, wie ich schon zusammenzucke, wenn ich an Elkes Schule bin und die muslimischen Kinder, also nicht alle, aber manche auch das so gebrauchen, ne, mit diesem oh Gott oder oh mein Gott. Ne, da denke ich immer, wen meinen die damit? Ne, aber die meinen natürlich gar keinen konkreten damit. Die benutzen das nur so als Floskel, als Füllsatz. Ne, das haben sie vielleicht aus irgendeinem amerikanischen Film, da wird das ja auch immer gern verwendet. Ne, die benutzen das. Und ich merke richtig, wie ich da mal so zusammenzucke und mich in die Lage Gottes hineinversetze. Gott will, denkt nicht wirklich, aber Gott könnte ja denken, er ist angesprochen, er wendet sich demjenigen zu, aber er hat gar nicht mit Gott geredet, er hat gar nicht die Absicht, mit Gott zu reden, sondern nur hat das nur so als Floskel dahingesagt. Und jetzt soll es noch ein bisschen mehr darum gehen. Eigentlich nicht nur um den Namen Gottes, sondern um Gott selber. Und Jesus hat das natürlich so verwendet, weil damals der Name noch ein bisschen stärker oder auch heute im orientalischen Bereich der Name noch stärker als bei uns mit der Person verbunden ist. Normalerweise hätte ich ja erwartet, dass Jesus sagt, du sollst Gott heiligen und nicht den Namen. Also welcher Name damit gemeint ist, kommen wir gleich dazu. Aber eigentlich hätte ich, ne, wenn ich Jesus gewesen wäre und die Jünger hätten mich gefragt, hätte ich gesagt, ne, unser Vater im Himmel, du geheiligt werde Gott, nicht den Namen. Also ne, in unserem Kulturkreis, wir merken zwar, dass der Name wichtig ist für die Person, aber im orientalischen Kulturkreis und auch natürlich damals ist der Name viel, viel deutlicher, viel existenzieller mit der Person, mit dem Wesen verbunden. Und deswegen an der Stelle, ne, natürlich ist damit gemeint, Gott zu heiligen und nicht nur den Namen und Gott selber außen vor zu lassen. Und wir als Gemeinde hoffe, dass wir das auch in der Gemeinde für uns annehmen können, diesen Auftrag, diese Bitte, Gottes Namen zu heiligen. Die Gemeinde sollte eigentlich der Ort sein, wo das richtig geschieht, Gott heiligen, den Namen oder die Namen Gottes zu heiligen. Die Gemeinde sollte ein zuverlässiger Ort sein, wo das wirklich praktiziert wird, wo das geschieht. Gott heiligen, ehren, loben, nicht nur so als Überschrift, als Vorhaben, als Absichtserklärung, sondern wo das wirklich praktiziert wird. Geheiligt. Gottes Namen soll geheiligt werden. Klingt erstmal gut, aber was bedeutet das, geheiligt? Das meint, diesen Namen, diesen Gott, der dahinter steht, anzurufen, wichtig zu nehmen, mit seiner Gegenwart zu rechnen, ihn darum anzusprechen als ein, als ein Gegenüber, als ein großes Du, ihn zu loben, zu preisen, auch zu ihm zu klagen, für uns, für andere, im Gebet einzustehen. Wir heiligen Gottes Namen, wenn wir einen Raum dafür schaffen, dass er nicht überhört wird, bei all den vielen Geräuschen und Tönen und Worten und Sätzen, die noch so durch uns und unsere Welt wabern. Gott erhält Glanz, Ehre, mit Musik, mit Lobgesang, mit dem Hören auf sein Wort. Und dazu sollte auch eine Gemeinde, auch ein Gotteshaus da sein. Ein Ort sein, wo das passiert, wo das nicht in Frage gestellt wird. Ein Ort, wo Gottes Ehre wohnt. Geheiligt werde dein Name. Diese Bitte ist also ein tiefer Grund dafür, hoffentlich, dass wir uns heute hier treffen, weil wir Gott, weil wir seinen Namen Ehre machen wollen. Das war der sicherlich, nehme ich an, so was ich von der Chronik auch dieser Gemeinde weiß, gleich kommen wir gleich dazu, dass auch die, die vor uns hier gesessen haben, die Väter und Mütter im Glauben, dass das denen auch ein Anliegen war, dass dieser Ort ein Ort sein soll, wo Gottes Name geheiligt werden soll. Und das ist nicht leicht, auch für diese Gemeinde nicht, für jede Gemeinde nicht, diesen Ort aufrecht zu erhalten. Darüber kann man reden, darüber, ne? Das ist schon auch ein Thema. Und wenn ich Leuten erzähle, wenn ich frage, wie groß ist denn deine Gemeinde in Oberhausen? Und dann zeige ich ein Bild von der Gemeinde, von dieser kleinen weißen Kirche, ne? So, auf dem Bild wirkt das immer noch ein bisschen ansprechender, sondern, ne? Da sieht man so die kleinen Bausünden nicht so sehr. Und dann sage ich denen, ja, so 50, 60 Leute. Was? 50, 60 Leute halten diese Kirche in Gang. Ja, und da gibt's noch Nebengebäude und hast du nicht gesehen. Ne? Da sind immer alle ganz erstaunt, wie das sein kann. Trotz Wespennest, trotz Schimmel, trotz fehlender Rampe, trotz leichten kaputten Dach im Gemeindehaus, trotzdem ein Ort zu halten, zu haben, zu genießen, wo es sicher ist, dass Gott angebetet wird. Diesen Sonntag mal das eine, nächsten Sonntag was anderes. Aber natürlich wissen wir, dass es nicht nur um das Gebäude geht, nicht nur ums Mauerwerk, sondern natürlich geht es bei Gemeinde als zweites natürlich auch um die, die zur Gemeinde dazugehören, die sich verbunden fühlen mit diesem Ort, die Gemeinde sind, die Gemeinde ausmachen, die Menschen. Ich denke, wir können Gott und seinen Namen noch mehr durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Denken ehren. Gut ist es, wenn sich unser Verhalten, immer dann, wenn wir hier in der Gemeinde sind, nicht grundlegend unterscheidet von unserem Verhalten, von unserem Reden, von unserem Denken außerhalb, unter der Woche. Wenn wir nicht am Dienstagvormittag auf Arbeit oder am Donnerstagnachmittag beim Aldi grundlegend anders sind, anders reagieren, anders reden, als wenn wir hier zusammenkommen. Mir fällt immer jemand ein aus einer anderen Gemeinde, wo wir vorher waren, der hat das, ich kann das nicht nachvollziehen, der hat das für sich extrem getrennt. Der war Unternehmer und hat sich die Freiheit genommen, auf Arbeit mit allen Tricks, mit allen möglichen Sachen, die man so als Unternehmer vielleicht nutzen kann, sein Geschäft voranzubringen. Und sonntags war der ein ganz anderer Mensch. Ich krieg das nicht hin, wenn man so in zwei, also wir leben alle in mehreren Welten, aber wenn das nicht zusammenkommt, wenn das nicht eine Einheit ist. Geheiligt werde dein Name. Diese Bitte im Vater unser ist aber trotzdem wichtig und notwendig. Trotz der guten Gegebenheit, eine Gemeinde zu haben, trotz der guten Gegebenheit, dass wir als Christen nicht nur eben sonntags hier unser Christsein leben, sondern auch im Alltag. noch ein dritter Gedanke. Diese Bitte macht schon Sinn. Jesus weiß das. Wenn wir das so beten, dann sagen wir, es ist nötig, lieber Vater im Himmel, dass du selbst auch deinen Namen zur Geltung bringst. Dass du in dieser Zeit, in der dass die Sache mit dem Glauben mehr und mehr zur Nebensache wird. Wir haben gestern in Oberhausen, in der FEG, haben wir mit biblischem Unterricht begonnen. In drei Gemeinden, unsere und noch zwei, ne, die FEG in der Wolfstraße und noch eine andere FEG. Mit 13 Teenies haben wir gestern den biblischen Unterricht begonnen. Und dann wurden die Teenies gefragt, was wäre denn für euch der Grund, die Bibel zu haben, zu besitzen, eine anzuschaffen. Und eine Antwort war, ja, das ist ja mal etwas anderes als das, was man immer sonst so hört. Das ist ja mal so eine Alternative zu dem, was wir Teenies sonst so hören. Also ganz so hat er es nicht formuliert, aber ne? ein interessanter Nebenaspekt in unserem Leben. Und da hat das quasi, wenn man es ein bisschen hochrechnet, ist das so. Ne? Religion, Glauben ist für die meisten jetzt überhaupt kein Hauptthema mehr. Das ist eine Nische und im günstigsten Fall eine interessante Nische. Wenn es uns gelingt, vielleicht Glauben, ne, auch bei Teenies vielleicht positiv zu beleben. Das wäre eine kleine Chance. Und deswegen denke ich, ist es als drittes auch wichtig, dass Gott selbst seinen Namen natürlich mit unserer Hilfe wieder in den Mittelpunkt bringt, zu den Hauptthemen bringt. Glaube ist nicht, sollte kein Randthema sein. Glaube ist zur Privatsache geworden. Das kann man sehen. Und trotzdem hoffe ich und wünsche mir von Gott, dass Gott sein Thema noch stärker in den Mittelpunkt, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land bringt. Denn du, Gott, dein Name ist bei vielen Menschen eben vergilbt, abgegriffen, zerdrückt, zurechtgezogen, blass geworden, zugedeckt von anderen Themen, von aktuellen Themen, von spontanen Themen. Die Wahl, die Kommunalwahl rückt als nächstes dran. Ne? Und dann ist wieder das nächste Thema, was ansteht. Und so kommt Thema auf Thema und der Glaube, der dümpelt so auf Platz 32 vielleicht. In der Geschichte, von der Geschichte angefangen, verdunkelt der Glaube mit, was wird immer genannt, Hexenverfolgung, bis hin zu heute Missbrauch von Kindern in Kirchen. Also, es braucht, ja, also aufpolieren klingt so oberflächlich, ne? Es geht nicht darum, Gottes Namen nur äußerlich aufzupolieren, so wie Messing, wenn man mal so anhaucht und mit einem Wolllappen so richtig schön poliert, ne? Sondern, Es bräuchte noch ein bisschen mehr, damit Glaube wieder ein etwas zentraleres Thema auch in unserem Land wahrgenommen wird. Verblasst ist der Name Gottes bei vielen Mitmenschen und reduziert sich eben oft auf dieses Ach Gott, oh Gott oder Ach Gott. Kommen zum Schnörkel auf Familienfesten, ich darf es fast gar nicht sagen, in Bälde Weihnachten kommt und dann durch die Kaufhäuser, ne, die eine oder andere Weihnachtsmelodie wabert. Jeder von uns müsste sich eigentlich bei der Bitte um die Heiligung des Namens Gottes bekennen. Dass es vielleicht auch bei dir und bei mir nicht immer dazu reicht, diese Heiligung im Alltag anzuwenden, umzusetzen, vor Augen zu haben. Wir leben in dieser Welt und diese Themen, die immer wieder aufkommen, die greifen auch nach uns. Es ist ja nicht so, dass wir gestärkt durch diesen einen Gottesdienst wie in so einer Blase, es gibt ja, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, es gibt so ein großer durchsichtiger Ball, da kann man so reinschlüpfen, ne, und die anderen machen das auch und die Beine sind draußen, ne, und dann kann man so wie Fußball spielen zum Beispiel. So ist man geschützt in so einer großen Blase. Kennt ihr das? Habt ihr das mal irgendwo gesehen? Nicht? Also so ist es ja nicht. Der Heilige Geist wohnt im günstigsten Fall in uns und stellt auch einen gewissen Schutz dar. Trotzdem sind wir jeden Tag konfrontiert mit den Themen der Welt. Und deswegen betrifft das auch uns. Manchmal ist der Name Gottes oder die Namen Gottes auch nur auf Platz, na, vielleicht nicht auf Platz 32, auf Platz 5 vielleicht. Bisschen verkümmert. Wie viel anderes in mir neigt dazu, andere Sachen für wichtig zu erachten, diese zu heiligen, diese zu ehren, denen einen höheren Platz in meinem Leben zuzusprechen? Wo opfere ich viel mehr Zeit und Lebensenergie für anderes in meinem Alltag? Ein vierter Gedanke: Dein Name werde geheiligt. Die Sache mit dem Namen. Ja, Gott hat einen Namen. Eigentlich hat Gott nicht nur einen Namen, sondern hat mehrere Namen. Und der bzw. die Namen Gottes sind viele und die bedeuten auch alle was. So wie auch dein Name etwas bedeutet. Wer weiß von uns, was sein Name bedeutet? Noch nicht alle. Aha. Also, ja, doch. Also es ist schon mal spannend, mal zu googeln, was sein Name bedeutet und sich dann zu überlegen. Also in den meisten Fällen ist es ja eher was Positives, ne? So dann das mal so zu hören, was sein Name bedeutet. Und so ist es auch, dass der oder die Namen Gottes alle was bedeuten. Und das ist ja auch so ein Gegentrend in unserer Gesellschaft, dass überwiegend Namen verwendet werden für Kinder, für Babys, die geboren werden, weil sie gut klingen, weil sie gut zum Nachnamen passen, weil sie in sind. Vielleicht können wir die zweite Folie mal einblenden, die danach. Ja, nee, noch weiter? Ja, genau. Also das Namen Gottes müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Das gehört da gar nicht hin. Ich habe mal drei Begriffe rausgesucht und ihr sollt mal erraten, welches dieser drei Begriffe wirklich ein Vorname ist in Deutschland. Was? Falsch? Was? Auch falsch? Aha, falsch? Nee, ihr habt alle recht, das sind alles drei Vornamen. Das sind also noch nicht gängige, ne, aber das sind alles drei Vornamen. Und was dahinter steckt, ist dadurch, dass mein Kind einzigartig sein soll und es bekommt einen Namen, den nicht jeder zweite andere hat, sondern nur mein Kind hat diesen Namen. Egal, was der bedeutet, aber ne, darum geht es, einzigartig. Ja. Auch bei den Kindern aus türkischen und arabischen Kulturkreisen, auch bei den Schwimmkursen, die ich durchführe, ne, kommen jedes Mal neue Kinder mit neuen. Es sollen Namen sein. Es ist erstaunlich, wo die Eltern die Namen herhaben. Was das für eine Aneinanderreihung von Buchstaben manchmal ist, für mich nicht wirklich als Name zu erkennen oder völlig neu und unfassbar, was es für Buchstabenkombinationen gibt, damit nochmal ein neuer Name entsteht. Ein einzigartiger Name. Das wär's. Und jetzt die andere Folie. Und so hat Gott auch verschiedene Namen in der Bibel. Ganz viele. Also ich habe sie gar nicht gezählt. Aber und jeder dieser Gottesnamen soll geheiligt werden. Es ist natürlich nur ein Gott, der geheiligt werden soll. Der sich manchmal so oder manchmal so zeigt. Und jedes dieser Namen hat eine Bedeutung. Und ich werde jetzt nach und nach jeden Namen durchgehen und ausführen. Keine Sorge, ich greife mal einen raus. Einen greife ich raus. Und zwar, als ich Elke kennengelernt hatte, hatte sie den Golf 2 gehabt und hat sie hinten einen weißen Aufkleber drauf gehabt und da stand El Shaddai. Da habe ich mir gemerkt. Ja, das ist also einer von vielen Namen Gottes. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, was das bedeutet. Steht auch dabei, ne? Ganz oben. El Shaddai unterscheidet sich in einer Sache von den anderen Namen Gottes. Shaddai, von Schad abgeleitet, kommt in der Bibel 18 Mal vor und meint Mutterbrust. Auf Gott übertragen natürlich mit dem Sinn, er ist der eine, der jemanden ans Herz nimmt, zum Herzen hin nimmt. Was wir schon als auch eine Art Mutterliebe Gottes interpretieren dürfen. Und El, der starke, mächtige, gewaltige, der höchste Gott, widerspiegelt mit Shaddai die überströmende Liebe, welche bereit ist, wie eine leibliche Mutter sich für ihr eigenes Kind aufzuopfern, auszuleeren, mit allem, was sie hat, einzusetzen. Das zeugt wieder von dem ganzen Bund seiner Zusagen, die Gott immer wieder gemacht hat. Die Treue zu seinem Volk und zu allen, die dazugehören. Also auch wir, wenn du dazugehörst, wenn du dazugehören möchtest. Gott als ein Geber eines echten Lebens, der Allmächtige, Gott der Wohltaten, der Allgenügsame. Das wäre sozusagen eine schöne Übersetzung für El Shaddai, Gott der Allgenügsame. Ein allgegenwärtiger, liebender, sich hingebender Gott, damit wir mit diesem Gott zusammen nicht nur dieses Leben, sondern ein Leben in Ewigkeit leben können. Ein letzter Gedanke. Gott, Gottes Namen Ehre geben. Manchmal ist es aber namenslos. Ganz viel, was uns auf dieser Erde, auf dieser Welt begegnet, hat eben keinen Namen oder lässt sich nicht so greifen, nicht so packen bei einem Namen. Das Elend, das, was nicht so gut läuft auf dieser Erde, das scheint auch so namenslos zu sein. Die Bosheit unter den Menschen, die Finsternis, namenlose anonyme Briefe, Briefe ohne Unterschrift sind in der Regel Gemeindebriefe. Ich kann mich erinnern, immer mal ein Brief, war eigentlich kein Brief, sondern ein Hinweis von irgendeinem Nachbarn mit irgendeinem Appell, was wir falsch gemacht hätten, war natürlich nicht unterschrieben mit freundlichen Grüßen. War kein Name drunter, obwohl es klar war, von wem es war. Und Gott ist eben keine anonyme Schicksalsmacht, die hin und wieder mal in dein und mein Leben eingreift. Keine abstrakte Idee, kein irgendwie Gott allgemein. Dieser Gott ist der Vater von Jesus Christus. Der Gott der Bibel ist auch nicht nur der Gott, den manche zu spüren meinen, wenn es ein bisschen religiöser wird um sie her, wenn sie sich mit irgendwelchen Duftlämpchen ausgerüstet oder mit irgendwelchen magischen Steinen auf einen religiösen Trip begeben. Dieser Gott hat einen Namen, hat viele Namen. Es ist nicht der Feld-, Wald- und Wiesengott oder der Berggipfelgott, der zur Verschönerung von erhabenen Naturmomenten herhalten muss. Als Moses den brennenden Dornbusch in der Wüste entdeckt und von Gott beauftragt wird, dieses unterdrückte Volk aus Ägypten rauszuholen, da fragt Mose ihn nach seinem Namen. Wer bist du denn, der du da zu mir redest? Und der Gott, unser Gott, stellt sich dem Mose als jemanden vor, als der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, als ein treuer Bund, als ein treuer Gott eines Bundes, den er mit den jeweiligen Leuten geschlossen hat, als ein Gott, der verspricht, der Verheißungen macht, der sich aus dem Fenster lehnt und konkrete Sachen mit einzelnen Personen verspricht, die eine ganze Weile, Jahrhunderte halten. Und dann sagt er, ich bin, der ich bin. Das ist vielleicht nicht das, was Mose da erwartet hat. Man kann es natürlich auch übersetzen mit, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin einfach da, ich bin da für dich. In seinem Handeln hat er diesen Namen immer wieder gezeigt, ausgelebt, hat sich Menschen offenbart, hat sich bloßgemacht, hat sich verletzlich gemacht. Er hat sich angreifbar gemacht. Dieser riesige, große Gott, der alles geschaffen hat, möchte gern mit dir, für dich da sein, mit dir leben. Er ist der, dem das Leiden seines Volkes damals in Ägypten nicht gleichgültig war und eine Menge veranstaltet hat, um es da rauszuholen und einen Neuanfang in einem neuen Land, für sie vorbereiteten Land, gedacht und umgesetzt hat. Er ist der, der seinem Volk, den Menschen, die sich ihm anvertrauen, mit 10 Geboten Weisungen gibt und einen Raum absteckt, in dem sie frei, in dem wir frei leben können. Helfer ist sein Name. Er ist der, der seinem Volk, sein Volk durch diese Wüstenzeit begleitet in dieses versprochene Land, mit ihnen durch dick und dünn geht, immer wieder einzelne Leute aufstehen lässt, Propheten, mit einzelnen konkreten Hinweisen in die Situation hinein. Dieser Gott ist nicht anonym. Er hat unterschrieben. Er hat die Bibel unterschrieben mit: Dein Gott, ich bin für dich da. Gott macht sich bekannt. Gott offenbart sich. Gott zeigt sich. Er ist der heilige Gott. Aber er hat einen Namen. Und er lässt seinen heiligen Namen so tief sinken, wie es nur für jemanden geht. Die tiefste Stelle ist die Schuld und Sünde seiner Geschöpfe von uns. Tiefer geht's nicht. Was ist für dich die tiefste Stelle? Also für mich ist die tiefste Stelle der Mülleimer zu Hause. Einmal in der Woche leere ich den, und wenn ich die Tüte da raushole aus dem Mülleimer, es ist nicht schön, was da manchmal drunter ist, wenn die Tüte ein bisschen undicht ist. Ne? Das ist so eines der tiefsten Stellen. Aber das ist Pillepalle im Gegensatz dazu, wenn sich Gott um unseren Müll, um unseren Auswurf, um die Absonderlichkeiten von dem, was Menschen einander antun können und was sie ausleben können, nicht nur als Müllentsorger, sondern als, ja, fehlt das richtige Wort. Hat jemand eine Idee? Was macht Gott mit unserem Müll? Als Heiler? Genau. Er entsorgt nicht nur den Müll, sondern er macht auch eine frische Tüte rein. Also, aber erst wird der Eimer sauber gemacht. Wird unten, ne? Erst wird der Mensch von innen erneuert. Wenn du dich darauf einlässt, dann ist es eben nicht nur mit neue Tüte reingetan, sondern Gott macht dich ganz neu, von innen. Meistens nicht so, sondern ne, wir haben ein paar Jahre Zeit dafür, für diese Erneuerung. Wir können uns darauf einlassen. Aber dann macht er eine frische neue Tüte rein. Und die anderen können sehen: Mensch, sieht gut aus. Kann ich vielleicht meinen Müll auch mit bei dir abgeben? Bei dir ist noch Platz. Und das wär's doch, wenn bei uns noch Platz wäre für den Müll eines anderen. Eigentlich wollen wir das ja nicht. Wir haben ja selber genug Müll. Aber wenn gerade deine Mülltüte gewechselt wurde und alles frisch und sauber ist, da ist noch Platz für den Müll eines anderen. Dank Jesus. Jesus, das heißt Helfer, Retter, Heiland. Müllsammler. Das war sein Name, das ist sein Name für alle Zeiten. Jesus, er ist das geöffnete Herz Gottes. Die ausgestreckte Hand zu uns Menschen hin. Der Brückenschlag Gottes zu uns Menschen. Er lebte unter uns Menschen, wehrlos, verwundbar. Und andere zogen ihn in den Schmutz. Und sie schafften es sogar, dass sein Name auf dieser Holztafel am Kreuz stand, an 2 Balken genagelt. Aber der Name Gottes, der stirbt nie. Aus dem Grab, aus dem Tod ist dieser Name auferstanden. Er ging von Mund zu Mund, er ging von Gemeinde zu Gemeinde, er ging von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Und es sind Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen, die das heute auch immer noch glauben können. Sehr unterschiedlich. Der Name Gottes lebt weiter. in so vielen Menschen, die ihm Ehre machen wollen. Dieser Name ist nicht auszuradieren aus der Geschichte. Dieser Ich bin für dich da, der Befreier, der Helfer, der Retter, der will etwas mit dir und mir zu tun haben. Und er ruft uns jeden Einzelnen bei seinem Namen, bei dem Namen, der dir gegeben wurde, für den du nichts kannst, aber mit dem du dich arrangiert hast und den du irgendwann doch lieb gewonnen hast und der dir ans Herz gewachsen ist. Mit diesem Namen ruft dich Jesus. Und so geht es weiter. Seinen Namen heiligen, indem wir nach dem Gottesdienst durch diese Tür oder ja, vielleicht einer der anderen Türen hinausgehen und auch nach 12 Uhr noch seinen Namen, ihn selber ehren wollen. Ein Helfer, ein Retter, ein Wegweiser. Und diese Heiligung des Namens Gottes soll sich fortsetzen. Heute, morgen, übermorgen. Wir brauchen ihn und seinen heiligen Namen, damit unsere menschlichen Maßstäbe nicht zum Maß aller Dinge werden und bleiben, sondern dass Gottes Maßstäbe mehr und mehr dein und mein Leben bestimmen und vielleicht hier oder da punktuell auch dein Umfeld. Die Heiligung seines Namens geschieht, wo wir ihn auch in die Grauzonen unseres Lebens hineinsprechen lassen, es aushalten, Jesu tun und sagen, Licht sein lassen in unserem Leben, in unserem Miteinander. So wird dann dieser oder bleibt dieser Gottesdienst, diese Gottesdienste hier in unserer Gemeinde und der Gottesdienst im Alltag bei den Menschen deiner und meiner Umgebung ein Stück Erhörung dieser Bitte. Geheiligt werde dein Name. Amen.